meine 50 Sportfreunde sind in der zweiten Fußball-Bundesliga.
Das ist Traum. Sensationell.
Einfach nur geil.
Und jetzt kann ich für nichts mehr garantieren.
20 Jahre danach. Der Aufstieg der Sportfreunde Siegen in die zweite Fußball-Bundesliga.
Das war eine richtig geile Zeit.
Supergeile Zeit.
Ja, herzlich willkommen. Wir erinnern uns an dieser Stelle an den Aufstieg der Sportfreunde Siegen vor 20 Jahren. Wir, das sind, jetzt komme ich nicht drauf.
Latsch. Wie heißt der? Timo Latsch, der ist gut.
Ja, und ich, Steffen Ziegler. Timo, wir waren beide damals in Darmstadt beim entscheidenden Spiel dabei. Ich als Aushilfsreporter, weil alle anderen aus dem Sportfreunde-Team auf anderen Plätzen gebraucht wurden. Und du, weil das eben damals dein Job war, die Spiele der Sportfreunde zu übertragen. Wann ging das eigentlich los mit dir und den Sportfreunden?
Es ging auf jeden Fall so etwa 5 Jahre vor dem Aufstieg los und es war ein Spiel gegen den FC Bayern. Fast ausverkauftes Leimbachstadion. Es war ein Vorbereitungsspiel und die Sportfreunde gewannen 2-1. Torschütze war unter anderem John van Buskirk. Und ich meine, besser kannst du natürlich nicht reinkommen bei den Sportfreunden als mit dem schon damaligen Rekordmeister.
Also Erinnerung scheint noch da zu sein und du scheinst auch schnell Eindruck gemacht zu haben.
Wir haben beim VfL jetzt auch eine Altherrenmannschaft gegründet und bei den Altherren, da sind dann einige dabei, die nicht immer Lust haben zu trainieren. Und da ist einer ganz besonders, der hebt sich da hervor, dass er dann, wenn die anderen richtig am Schwitzen sind, sich draußen am Rand hinstellt und seine Kommentare gibt. Und deswegen hat er schon den Spitznamen Timo Latsch bekommen, im Hinblick auf den großen Radioreporter von Radio Siegen.
Mittlerweile arbeitest du für RTL, für NTV, spielst also ganz oben mit. Und bevor wir richtig anfangen, was war emotionaler? Dieser Aufstieg der Sportfreunde Siegen vor 20 Jahren oder von Poldi im Siegerflieger nach dem WM-Triumph kurz den WM-Pokal in die Hand gedrückt zu bekommen 2014?
Es war beides total emotional, aber die größeren Erinnerungen sind ganz klar mit dem 4. Juni 2005 verbunden, weil eben auch mein gesamtes privates Umfeld in dieses Spiel irgendwie involviert war, denn die ganze Stadt hat mitgefeiert, von den Nachbarn über die Eltern, über die Kollegen, und deswegen war das natürlich persönlich noch mal viel größer als der Weltmeisterschaftstitel damals in Rio.
Wir erinnern uns heute an diese Zeit 2005, haben ganz tief im Radio Siegen Archiv gewühlt, mit vielen Ehemaligen gesprochen, vor allem du. Wir wagen zum Abschluss auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft der Sportfreunde Siegen. Das ist das, was wir vorhaben. Die Saison 2004-2005 begann, nicht ganz überraschend, im Sommer 2004. Kurz zur Ausgangslage, die war ja so, dass die Sportfreunde vorher zweimal in Folge sportlich abgestiegen waren. Also eigentlich konnte man gar nicht viel auf diese Truppe geben.
Nein, und vor allem war die ganze Truppe schon weg, als feststand, dass die Sportfreunde eben doch in der damaligen dritten Liga, es hieß Regionalliga Süd, weiterspielen dürfen. Und das war dann am Ende wahrscheinlich auch ein Garant für den Aufstieg, weil
dass eine ganz neue Truppe kam.
Genau, weil ein Trainer kam, der quasi von null anfangen konnte. Mhm. Und so kamen die Spieler peu à peu dazu. Und ich weiß, das allererste Spiel haben die Sportfreunde verloren gegen die Amateure des VfB Stuttgart. Und da sagte Ralf Lohse, bleibt mal alle entspannt, wir stehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Vielmehr ist dann diese Saison auch kaum zu erwarten, denn wir sind ja letztes Jahr abgestiegen und wir haben ja kaum eine Mannschaft zusammen. Also so ging das los und da hat niemand daran gedacht, dass das im Aufstieg enden könnte.
Ja, da kommen wir noch zu. Ein paar haben, sagen sie zumindest heute, schon daran geglaubt. Schweinfurt, das zur Vollständigkeit, war damals die Mannschaft, die zurückgezogen hat, weil sie sich die dritte Liga nicht leisten konnte. Wir fangen an mit einem von 5 Themenblöcken. Ich habe ihn mal prägende Köpfe genannt. Wir fangen mit Patrick Helmes an, weil er zum bekanntesten Spieler der Sportfreunde werden sollte, später ja sogar zum Nationalspieler. Was hat dir an ihm imponiert bei seinen ersten Auftritten?
Diese Schnörkellosigkeit, einfach Tore schießen zu wollen. Einfach, klar, ohne irgendwo nochmal nach rechts zu gehen, nach links zu gehen, sondern Ball, zack, boom, rein. Und Helmes hat einer der überragendsten, festen Schüsse gehabt, die man sich eigentlich bis heute vorstellen kann. Und deswegen ist er, was wir damals noch nicht wussten, auch später zum Nationalspieler geworden. Und das war so ganz leicht auch in den ersten Spielen zu erkennen.
Patrick war damals 20 und gerade aus der zweiten Mannschaft der Sportfreunde hochgezogen worden. Er war aber nicht der einzige Neue in diesem Team.
Wir hatten eine Vorbereitung mit sehr vielen Spielen und wir hatten, glaube ich, in der ganzen Vorbereitung nur Probespieler. Und immer aus den Probespielen, die ja gut waren, ist dann nach und nach eine Mannschaft geworden. Und mit dem Erfolg wurde es dann immer enger und fester. Und deshalb ist und bleibt Siegen der Anker meiner Karriere und denke auch wirklich so, so gern an diese Zeit zurück, weil sie echt sehr besonders war.
Ja, und auch wenn am Ende dieser Saison sensationell der Aufstieg stand in die zweite Liga und damit der Einstieg in den reinen Profifußball, professionell, das muss man an dieser Stelle sagen, war das Umfeld der Sportfreunde Siegen damals nicht.
Nein, überhaupt nicht. Das ist 20 Jahre her und ich kann mich daran erinnern, heute ja undenkbar, wir sind zu den Auswärtsspielen gefahren, wir haben manchmal verletzte Spieler zurück nach Siegen genommen. Auch Mutter Helmes hat bei mir mal hinten auf der Rückbank gesessen. Das war eigentlich fast wie heute so eine Bezirksliga- oder Verbandsliga-Truppe. Und von den Bedingungen im Leimbach-Stadion mal ganz abgesehen, ich habe ja unter anderem mit Patrick Helmes dann nochmal gesprochen oder auch mit anderen Spielern, die sich immer zurückerinnerten, wie schlecht eigentlich dieser Rasen im Leimbach-Stadion war und wie furchtbar die Trainingsbedingungen. Wir hatten ja einen harten Winter hier und da sind die Sportfreunde zum Teil, weiß der Geier, wohin gefahren, um überhaupt trainieren zu können.
80 Kilometer nach Waldgürmes bei Wetzlar. Patrick Helmes fand aber gerade das besonders.
Wir sind halt nur mal 8 bis 10 Stunden mit dem Bus irgendwo hingefahren und nach dem Spiel gab es eben ein paar belegte Brote. Es war alles okay, eine schöne Frikadelle noch dazu und dann sind wir wieder 10 Stunden nach Hause gebügelt und dann Joghurt. Also das hat die Sache so besonders gemacht und deshalb werde ich das einfach nie vergessen, weil es einfach so einfach schön war.
Und auch dieser Typ war besonders, Patrick Helmes. Der war so gut, dass das natürlich auch seinem Torwart in Erinnerung geblieben ist. Auch mit dem hast du ja gesprochen, Adnan Masic.
Wenn Stürmer Ball bekommt und läuft nicht Richtung Fahne-Eck und läuft direkt, dann habe ich gemerkt, Alter, du, da ist Maschine da, weißt du.
Fahne-Eck ist wie Trapattoni,
leer. Ja.
Ja, Patrick Helmes, wie gesagt, von 0 auf 100 durchgestartet. Er hatte einen Siegerländer-Berater, Gerd von Bruch, und der hat sich irgendwann bei ihm gemeldet.
Der rief dann irgendwann an und meinte, Pat, ja, du darfst ja eigentlich jeden Bundesligisten aussuchen. Da meine ich, wie? Ja, du bist so gut, dass jeder Bundesligist dich haben möchte.
Patrick hat sich dann nach einer Saison nur bei den Sportfreunden für den ersten FC Köln entschieden. Und das hatte ja einen guten Grund. Ne? Er war da schon als Jugendspieler.
Genau, Patrick Helmes, sagt man zwar immer, ist Siegerländer. Das stimmt nur bedingt, weil er ist tatsächlich in Köln geboren und ist dann quasi als kleiner Junge nach Siegen gekommen und hat aber auch früher schon beim ersten FC Köln gespielt. Ist da aussortiert worden, weil er angeblich körperlich nicht stark genug war. Und deswegen, weil sein Herz auch immer für den FC geschlagen hat, wollte er es denen eben nochmal zeigen. Und ich kann mich genau daran erinnern, wie er dann im Winter erzählte, ja, und dann sind die alle bei mir gewesen, der Wolfgang Overath. Und die haben bei uns zu Hause auf dem Sofa gesessen und die haben sich schon ganz gut präsentiert. Also das war dann so DSDS umgekehrt. Also Helmes in seinem Wohnzimmer in Aalchen und da kam dann die Elite der Bundesliga vorbei und hat gesagt, nee, du. Ne. Und am Ende war es dann eben der erste FC Köln.
In deinem Interview vor ein paar Tagen mit ihm war aber noch eine schöne Geschichte mit Hertha BSC Berlin drin und dem damaligen Manager Michael Preetz, kennen auch viele bis heute. Da müssen wir noch kurz reinhören, weil es uns verdeutlicht, wo Patrick herkam und wohin er dann auf einmal unterwegs war.
Ich werde das nie vergessen. Also ich bin ja ein Siegerländer und damals ein Da Vinci, der Klassiker. Da haben wir Nudeln gegessen. Da war der Teller und da waren die Nudeln so groß drüber geschaufelt, dass du die niemals leer bekommen hast. Und Preetz hat uns damals mit den Verantwortlichen in ein Edelrestaurant eingeladen. Und ich habe damals Tortellini Panna bestellt. Ganz klassisch. Und da waren 3 Nudeln am Teller. Ja. Und da habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, was ist das? Ist das die Vorspeise jetzt hier? Also ich kannte ganz anderen Teller. Auf jeden Fall habe ich die Reise genutzt, um zu fliegen und ein geiles Fußballspiel zu sehen. Aber in der Summe war das dann nicht mein Plan. Und so habe ich meine Erfahrung gesammelt in einem Jahr. Und deshalb verbinde ich auch ganz viel mit den Sportfreunden Siegen.
2 Jahre später war Patrick Helmes Nationalspieler. Und du musstest immer wieder korrigieren in den Nachrichtenredaktionen. Nicht Patrick, sondern Patrick.
Ja, sehr lustig, weil als Patrick zum ersten Mal eingewechselt wurde bei den Sportfreunden oder sein erstes Tor geschossen hat, hatte ich halt Patrick Helmes gesagt. Und dann gab es eine unbekannte Nummer, die auf meinem, keine Ahnung, Nokia-Handy wahrscheinlich damals anrief. Und da war die Mutter am Telefon und ich sagte zu mir, also Herr Latsch, ich höre Sie ja immer im Radio, aber mein Sohn heißt Patrick, nicht Patrick. So, wenn ich dann später irgendwo beim WSF war oder dann bei RTL und die Kommentatoren dann immer von Patrick Helmes, der Torschütze, habe ich dann immer gesagt, nee, der heißt Patrick. Und dann sagt die immer, bist du dir ganz sicher? Und dann sagte ich immer, ja, ich habe die sicherste Quelle, die man sich vorstellen kann.
Aber mit Bela Reti vom ZDF hast du offenbar nicht gesprochen, weil nach seinem ersten Einsatz als Nationalspieler gab es im Sportstudio einen Bericht über Patrick Helmes und er nannte ihn immer Patrick. Ich habe mal die Collage von damals.
Patrick Helmes, beim Training überragend, sagt er. Joachim Löw hat jede sich bietende Chance verwandelt. Mal gucken. Und das ist Patrick Helmes gewesen. Mein lieber Mann. Es waren 70 Sekunden nach seiner Einwechslung. Und nächster Versuch von Helmes. Unglaublich konsequent, wie er den Abschluss sofort sucht. Ja! Nein, es war nur die Latte. Erneut Helmes. Also jetzt schon, bei seinem Kurzeinsatz, neben Robert Enke, der Mann des Abends aus deutscher Sicht. Patrick Helmes. Was ein Juwel. Helmes. Da, das ist Helmes. Und nochmal. 30 Sekunden noch. Wo ist Helmes? Wir brauchen Helmes für das 1:1.
12 weitere Spiele Ehrlich? Für Deutschland sollten folgen und nach Köln mit Leverkusen und Wolfsburg 2 weitere Bundesliga-Stationen. 2014 beim WM-Triumph wäre Helmes mit 30 Jahren eigentlich im besten Fußballeralter gewesen, aber da wurde nichts draus. Was hat gefehlt oder war er einfach nur zu oft verletzt?
Ja, er war sehr oft verletzt, das muss man schon sagen. Und es gab natürlich damals einen überragenden Stürmer mit Miroslav Klose. Da war dann sehr schwierig vorbeizukommen. Eigentlich von seinen Fähigkeiten her hätte er ein paar Tore mehr machen können, beziehungsweise auch ein paar Länderspiele mehr machen müssen. Es hat eine sehr ärgerliche Verletzung gegeben bei so einem Freundschaftskick hier irgendwo im Siegerland. Hat sich Patrick das Kreuzband gerissen. Danach ist er nie wieder so richtig in Form gekommen. Aber trotzdem natürlich eine glanzvolle Karriere, die er hingelegt hat.
Als Trainer lief es dann nicht ganz so gut, wie er hofft für Patrick Helmes. Nun ist er quasi Kollege von dir, Fußballexperte bei Sky, glaube ich.
Bei Sky und auch tatsächlich bei uns bei RTL. Also er kommentiert da Europa League-Spiele mit, gibt Einschätzungen ab und spielt auch da wieder in der ersten Liga. Als Trainer hat das ehrlicherweise nicht getan. Also er war ja nicht nur bei den Sportfreunden, sondern vorher auch bei Alemannia Aachen. So den ganz großen Erfolg hat er da nicht gehabt. Aber als Experte ist er jetzt wieder ganz vorne dabei und er ist ja noch vergleichsweise jung und wird da auch sicherlich weitere größere Schritte gehen.
Und er hat dir erzählt, und da kann man ja nur neidisch werden, dass er bei diesem Jahrhundertspiel Inter gegen Barcelona mit dabei war. Und er hat auch noch erzählt, was das mit ihm macht.
Ich sitze dann dort und habe immer noch Tränen in den Augen. Also ich bekomme dann von diesen Emotionen wirklich weinende Augen, weil mich das so berührt. Oder wenn ich zum Beispiel mit meiner Familie in verschiedene Städte fahre, machen viele bei TripAdvisor Sightseeing. Hier, guck dir die Kirche an, hier, fahr zu dem Park, mach da noch ein Foto von der Brücke. Und bei mir ist das wirklich so, wenn ich ein Stadion sehe, könnte ich stundenlang einfach auf das Stadion gucken.
Da muss man als Partnerin oder auch
muss man
als
sehr stark sein,
ja. Schon Leidensfähigkeit mitbringen. Ja, umgekehrt ist ab und zu auch die Familie dran, darf ich an dieser Stelle auch mal erzählen. Das könntest du wahrscheinlich, könnte dir noch neu sein. Meine älteste Tochter arbeitet auf der AIDA und da hat sie zufällig die Kinder von Patrick Helmes betreut und ihn dann auch getroffen. Dann stellten sie fest, dass sie beide aus Siegen kommen, weil meine Tochter ist auch hier geboren. Er ist wohl häufiger an Bord von der AIDA.
Ja, offenbar. Ich bin jetzt ein wenig irritiert, weil ich zuletzt auch mit der AIDA unterwegs war. Aber offenbar war deine Tochter auf
es
einem
gibt
anderen
ja mehrere Schiffe.
Das beruhigt mich ein wenig, ja. Nein, und Patrick ist nach wie vor sehr bodenständig und einfach ein klasse Typ. Es macht super Spaß, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und was er heute als Experte immer noch hat und damals als Spieler eben auch schon, er ist immer extrem gut vorbereitet. Also ihm fällt auch nichts in den Schoß. Er muss auch arbeiten, das tut er und deswegen ist er einfach gut.
Schließen wir damit ab, das Kapitel Helmes. Ihr findet ein 15-Minuten-Interview mit ihm in der Nachbarschaft hier auf radiosiegen.de.
Mein Name ist Patrick Helmes von den Sportfreunden aus Siegen. Ich komme aus Aachen und dort hören wir Radio Siegen auf 88.2.
Weiter geht's mit Adnan Masic, Torwart. Früher sagte man, Torleute und Linksaußen, die haben einen an der Klatsche. Adnan Masic widerlegt das nicht unbedingt, oder?
Nein, er könnte beides sein, Linksaußen und Torwart.
Wobei er den Spitznamen Otto hatte.
Er hatte den Spitznamen Otto und es gab ja noch einen zweiten Otto in der Mannschaft, nämlich Otto Nauro, der eigentlich Andreas hieß, aber Otto genannt wurde, weil es früher mal einen Otto Nauro bei den Sportfreunden gab. Und damals war die Zeit, da war Otto Rehhagel in aller Munde. Der war gerade mit Griechenland Europameister geworden und darauf hat Adnan Masic auch ein paar Mal angespielt.
Hat er uns auch in einem Interview erzählt, man hat ihn nie so gut verstanden, ich spiel's mal ein.
Griechenland, wer hat gedacht, dass Griechenland Europameister sein? Wir haben zwei Otto hier, das muss klappen da, oder?
Das Gute ist, die Stürmer haben ihn ja auch nie so richtig begriffen oder entschlüsselt. Selbst wenn sie 11 Meter frei vor ihm zum Schuss kamen. Also dieser Typ war ein Elfmeterkiller. Auch da habe ich noch ein paar Belege im Archiv gefunden.
Er muss das Ding jetzt irgendwie halten.
Ich glaube, die meisten von uns, die hatten keine Bange, dass er den reinlässt.
Bender läuft an.
Dass Sascha Bender schießt, hat mich gefreut.
Masic hält im ersten Versuch.
Leute, war es ein schwarzer Tag, ne?
Und im zweiten Spiel.
Ich habe ihn ein bisschen verarscht.
Marcin, der Teufelskerl, rettet zumindest für den Moment.
Der ist verrückt, der hält jedes Ding.
Den Punkt für die Sportfreunde Sieg.
Jetzt schauen wir, was Almin Delic gegen Marcin macht. Marcin hält! Adnan Marcin hält auch diesen Elfmeter wie in Augsburg damals.
Ein guter Torwart ist in der Saison, sagt man so, 3-4 Punkte wert. Bei Adnan Marcin in dieser Saison könnten es vielleicht sogar mehr gewesen sein.
Ja, es waren definitiv mehr. Er hat auch so ein, zwei richtige Pannen-Gegentreffer drin gehabt. Aber was er an Punkten gerettet hat, das war einfach Wahnsinn. Und er war vor allem auch als Organisator der Abwehr sehr, sehr wichtig. Es gab zwei lange Innenverteidiger mit Cem Islamoglu, mit Nils Döring. Insgesamt eine auch relativ junge Viererkette, die da war. Und da war er als lautstarker Torhüter, als jemand, der auch Anweisungen gibt, fast eine Art verlängerter Arm des Trainers eben auch auf dem Rasen. Ein Elfmeterkiller. Und es gab hinten raus auch so ein paar Spiele. Ich weiß, sie mussten am drittletzten Spieltag unbedingt gegen Bayern München Amateure gewinnen. Lose wechselte einen Stürmer nach dem anderen ein. Es gab so ein wirklich Do-or-Die-Spiel. Und da hat er zwei oder dreimal, wo Stürmer von Bayern München Amateure auf ihn zugelaufen sind, in höchster Not gerettet. Und die Sportfreunde haben dann hinten raus in quasi letzter Sekunde das 2-1 gemacht und gewonnen. Also er ist verdammt oft zum Matchwinner geworden.
Adnan ist mittlerweile Runde 50. Du hast ihn in Mannheim zu Hause besucht. Wie geht's ihm?
Es geht ihm fantastisch und ich habe ihn auch bestimmt 18 Jahre nicht gesehen. Es war so, als kommt man zu einem Freund zurück. Wir haben damals zusammen in der Siegner Oberstadt gewohnt und auch wirklich die ein oder andere Schlacht geschlagen, auch außerhalb des Rasens. Und es war, wir haben uns umarmt und wir haben auf einer Terrasse gesessen mit fantastischem Blick, fast wie im Siegerland. Es geht ihm richtig gut.
Aber mit Fußball hat er nichts mehr zu tun.
Als Typ ist er genauso wie früher, hat mit Fußball nichts zu tun. Er arbeitet, hat eine ganz nette Frau, eine Tochter, die damals auch schon zum Teil zumindest dabei war in Siegen, die heute so Mitte 20, Ende 20 sein dürfte. Es geht ihm richtig gut und er hat in seinem Wohnzimmer auch immer noch ein paar Erinnerungen an die Sportfreunde.
Jedes Mal, wenn ich im Wohnzimmer bin, erinnere ich mich auf unsere gute Zeit, weil damals mit Sportfreunde.
Auch ihn hat Ralf Lohse nach Siegen ins Team geholt. Und er hat ihm wohl, auch das ist in deinem Interview zu hören, auch das findet ihr hier auf der Homepage von Radio Siegen, er hat ihm wohl recht schnell auch schon klar gemacht, was er denkt, wo die Reise hingehen könnte, nämlich zweite Liga.
Ich muss zugeben, Lohse hat schon gerechnet. Damals das erste Mal, wo ich bin zum Sportfreude gekommen, wo ich habe mit Trainer in Fiau geredet, ich habe zu ihm gesagt, hey, diese Mannschaft ist nicht schlecht. Dann sagst du mir, ich habe hinten meine Kopf ist Aufstieg. Und natürlich, diese Vision, wie sagen wir so, wie bei Flugzeug, ein guter Pilot hat gestartet und hat gelandet da, wo seine Vision war.
Schönes Bild, ne?
Ja, und Adnan Marcin hat immer wunderbare Bilder gemalt. Er ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen im ersten Moment, aber er ist sehr oft auch ein Wortakrobat gewesen und hat uns tolle Interviews gegeben in dieser Zeit, in der er bei den Sportfreunden war.
Ich habe meine langen Haare von damals noch, er nicht, oder?
Nein, das stimmt. Er sieht ein bisschen geschnittener aus und wir standen dann vor so einem Foto, was ich mitgebracht habe in Mannheim und da sagte ich, Mensch, Adnan, wir sehen eigentlich doch genauso jung aus wie vor 20 Jahren. Und da sagte er zu mir, naja, also äußerlich, wir sind anders geworden, aber innen drin, wir sind wie früher.
Und was er für ein herzlicher Mensch ist und dass er auch die Leute, auf die es damals auch ankam, nicht vergisst, das merkt man auch, dass er den Mäzen im Hintergrund nicht vergessen hat.
Natürlich, Papa Utsch, natürlich. Das war auch so eine Legende von Siegen, da muss man auch zugeben. Also was hat Utsch geleistet für diesen Verein und seine Familie, das man vergisst nie.
Machen wir nicht. Und Adnan Marcin vergessen wir auch nicht. Ralf Lohse war der Trainer der Sportfreunde vor 20 Jahren. Sehr unaufgeregter Typ. Als Spieler knapp 350 Bundesliga-Einsätze, die meisten für Dortmund, wo er auch herkommt. U20-Weltmeister, da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen mit Deutschland. Also schon eine Kante, fast 1,90 groß. Das war wirklich groß damals. Und irgendwie aber auch ein Stratege. Er spielt heute immer noch gerne Schach. Wie hast du ihn erlebt, als er 2004 nach Siegen kam? Es kannte ihn ja so gut wie keiner.
Nein, es kannte ihn so gut wie keiner. Er war damals Nationaltrainer von Liechtenstein. Und beides hat er auch verkörpert. Nationaltrainer und Liechtenstein. Also er wirkte eigentlich fast eher wie so ein Banker und passte gar nicht so in dieses. Vor 20 Jahren waren Trainer ja auch eher so mit Trainingsanzug einfach unterwegs.
So Werner Lohrmann, halt da.
Ne? Ja, genau. Und was mir an ihm gefallen hat, alles, was in Siegen bisher galt, galt eben nicht mehr. Und er hat wirklich jeden Stein umgedreht. Und das ja auch zu Recht, denn die Sportfreunde waren sportlich zweimal abgestiegen. Und er war kein leichter Trainer. Er hat sich oft auch mit den Menschen aus dem Vorstand, aus dem Management angelegt, aber eben, weil er das Beste sportlich wollte. Und er ist ganz klar einer der wichtigsten Bausteine in diesem Aufstiegsjahr gewesen.
Und er hat das, glaube ich, nie gemacht, weil er irgendwie überreagiert hat, sondern da hat man wirklich den Strategen gespürt, dass er klare Ziele verfolgt und sich überlegt hat, wie komme ich an den Punkt. Ich habe eine Geschichte dazu. Ich war bei dem ersten öffentlichen Training der Sportfreunde Siegen. Und er war ja noch in der Findungsphase, wir haben ja auch vorhin schon gehört, dass ständig Probespieler kamen. Und selbst in diesem ersten Training, da war es gar nicht mehr so lang bis zum Saisonstart, sagte er, ich brauche einen neuen Verteidiger, ich brauche noch im Mittelfeld einen und ich brauche vor allem noch einen Stürmer. Und ich stand direkt neben ihm und Adnan Masic. Und Adnan Masic schüttelte den Kopf und zischte ihm zu, Trainer, mit dieser Mannschaft, wir können aufsteigen. Und er zischte zurück, ich weiß. Also er hatte schon eine Idee, dass das klappen könnte.
Absolut. Also Steffen, du hättest es ahnen können, dass diese Saison dann so großartig wird. Und was Adnan Masic mir dann auch, als ich ihn in Mannheim besucht habe, erzählt habe, er sagte, für ihn war Lohse der beste Trainer, den er jemals erlebt hat, weil er nie über den Gegner gesprochen hat. Er hat immer nur die Stärken der eigenen Mannschaft hervorgehoben und er hat eine unfassbare Ruhe ausgestrahlt, insbesondere auch vor und rund um dieses so wahnsinnig spannende Finale dann in Darmstadt. Also Ralf Lohse war immer irgendwie cool und das hat sich auf dieses Team übertragen.
Und es hat auch eine Schwäche behoben, die vorher ja auch dazu geführt hat, dass sie zweimal sportlich auf dem Abstiegsplatz gelandet waren. Die hatten fast ein Jahr lang kein Auswärtsspiel mehr gewonnen und da hat er irgendwo die richtigen Stellschrauben gefunden.
Ich weiß nicht, ob das ein Wunder ist. Ich glaube, das ist wirklich ein Verdienst für konsequente Arbeit mit der Mannschaft.
Lohse hat das alles so gut gemacht, dass er sehr schnell natürlich auch in den Fokus anderer Vereine wieder kam. Und dann auch, und das dürften viele vielleicht sogar wieder verdrängt haben, im Lauf der Rückrunde, also kurz vor dem Aufstieg, eigentlich im schlechtesten Moment gesagt hat, ich gehe zum Sommer.
Ja, und da scheiden sich bis heute so ein bisschen die Geister, ob das tatsächlich die Schuld der Sportfreunde gewesen ist, weil Lohse hatte im Trainingslager auf Mallorca in der Winterpause deutliche Signale gesendet, dass er bleiben will. Und die Sportfreunde Siegen haben das dann vielleicht so lange liegen lassen. Und Ralf Lohse fühlte sich dann auch nicht wertgeschätzt genug für seine Arbeit in der Hinrunde. Und am Ende kam dann ein Angebot von St. Gallen. Er hat ja damals auch in Liechtenstein gewohnt. Das war quasi direkt um die Ecke. Das war erste Schweizer Liga. Und dann hat Ralf Lohse eben diese Gelegenheit genutzt und hat dann eben gesagt, ich gehe. Und das war ein Riesenschock damals im April. Und ich weiß, dass damals auch Rolf Bleck ziemlich angezählt wurde, weil er auch angeblich ein bisschen Schuld daran hatte, dass eben dieses Vertragsthema Trainer so lange liegen geblieben ist.
Die einzigen, die das mit Humor genommen haben, glaube ich, waren wir.
Timo Latsch, Radio-Siegen Sportreporter, ist hier. Timo, hast du eine große Lostrommel dabei?
Genau.
Wir losen jetzt den Nachfolger von Lohse schon mal auf. Vielleicht haben wir ja Glück. Wer ist alles drin?
Es sind alle drin, die Rang und Namen haben, die frei sind. Topmöller, Fach, Gelsdorf, Röber. Dazu ein paar unbekanntere Regionalliga-Trainer. Man weiß ja nie. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder?
Der Rest war, wie gesagt, ein bisschen stinkig. Aber Lohse hat trotzdem auch in dieser Phase die Ruhe bewahrt, wie sein Team, und zog das durch bis zum Sensationsaufstieg durch den Sieg im letzten Spiel der Saison in Darmstadt.
Ja, was dann passierte, war natürlich grandios. Großartige Stimmung natürlich schon in Darmstadt im Stadion und auf der Busfahrt zurück nach Siegen. Ein Tag, den man nie vergisst in seinem Fußballleben.
In dem Bus wären wir auch gerne gewesen.
Ja, und der Bus ist auch ziemlich beschädigt worden, wie mir Adnan Masic nochmal erzählt hat. Also da hatte der Busfahrer einiges zu erklären. Ich weiß nicht, ob sie es als Versicherungsschaden irgendwo dann haben geltend machen können, aber er war ein wenig lädiert. Und er fragte mich auch noch, ob ich denn noch wüsste, wer daran schuld sei. Ich sagte, du Adnan, ich war nicht in diesem Bus, ich kann es dir nicht sagen.
Auch den Tag drauf, den 5. Juni 2005, dürfte Ralf Lohse nicht vergessen haben. Da kam ja gefühlt die halbe Stadt auf den Schlossplatz, haben den Aufstieg gefeiert in die zweite Liga. Und da war er für seine Verhältnisse fast schon ausgelassen.
Aber ich muss sagen, wenn ich das hier sehe, was ich heute erlebe, Siegen gehört in die zweite Liga. Gewesen mit dieser sensationellen Truppe hier. Ich denke, da geht jeder einzelne Geschichte ein. Dankeschön. Tschüss.
Was soll man sagen? Er passte einfach wie Arsch auf Eimer, oder? In dieser Saison.
Absolut. Und er hat damals mit diesem Einsatz, wie so oft in seiner Zeit, wenig gesagt, aber das Richtige in den Interviews und eben auch in der Kommunikation zur Mannschaft. Und Ralf Lohse ist später auch nochmal mit Dynamo Dresden aufgestiegen. Also da ist ihm ein ähnliches Kunststück gelungen. Den ganz großen Durchbruch als Trainer auf dem deutschen Markt hat er nicht geschafft, obwohl er dazu meiner Ansicht nach alle Fähigkeiten gehabt hat.
Aber vielleicht hat es ihm auch einfach dort gefallen. In der Schweiz war er ja und ist er ja heute noch.
Er hat es auch nie so bis auf die allerletzte Sequenz angelegt, jetzt unbedingt irgendwo hinkommen zu müssen. Und ich glaube, dass er, ist ja mittlerweile auch über 60, insgesamt sehr zufrieden ist mit sich und seiner Spieler- und Trainerkarriere.
Und er hat Siegen nicht vergessen.
Ein Aufstieg ist immer etwas Besonderes, vor allen Dingen dann mit Sportfreunden in die zweite Liga aufzusteigen. War natürlich zum Beginn meiner Trainerkarriere ein ganz wichtiger Erfolg, der mir dann auch für die Zukunft geholfen hat.
Das waren die drei, die wir uns mal rausgesucht haben für diesen Blog prägende Köpfe bei den Sportfreunden Siegen in der Aufstiegssaison. Es gab selbstverständlich weit mehr auf dem Platz und daneben. Und da müssen wir Peter Nemeth erwähnen.
Peter Nemeth, der Mannschaftskapitän, der auch die schlechten Jahre der Sportfreunde davor und dahinter mitbekommen hat, war natürlich als verlängerter Arm von Ralf Lohse auf der Sechserposition extrem wichtig, weil er ein guter Fußballer war, damals auch schon ein bisschen älter, viel Erfahrung reingebracht hat und immer wieder auch diese Mannschaft zusammengehalten hat. Und Peter Nemeth ist ja auch jemand, der bis heute im großen Fußball eine große Rolle spielt.
Bei St. Pauli.
Ist er Co-Trainer und hat nach wie vor auch eine tiefe Verbundenheit ins Siegerland, ist immer mal wieder da und ist auf jeden Fall einer der Garanten auch damals gewesen.
Wen müssen wir noch nennen, ohne irgendjemanden zu vergessen? Wahrscheinlich kriegen wir es gar nicht hin. Rolf Bleck fällt mir ein, Manfred Utsch haben wir schon genannt, Fanja Noll.
Ja, natürlich. Und auch, viele, die so aus dem Siegerland kamen, wenn ich an so einen Sascha Becker beispielsweise denke, fußballerisch limitiert für diese Liga, aber einer, der immer alles gegeben hat und der immer da war. Und insgesamt passte einfach diese Truppe und ja, es waren ganz viele kleine Mosaiksteinchen, die eben dieses Gesamtbild dann ergeben haben. Und was wir auch wirklich nicht vergessen dürfen, sind die Fans. Ja, denn das Siegerland war irgendwann wirklich angezündet. Nach Jahren, in denen es nicht so richtig lief, waren hier zum Teil 10.000, 12.000 Zuschauer an den Freitagabende im Leimbachstadion. Die Sportfreunde waren das beste Heimteam. Und das hing eben auch mit dieser besonderen Atmosphäre im Leimbachstadion zusammen.
Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber lass uns auch noch mal kurz auf diese Liga schauen. Regionalliga hat ja heute nicht so diesen Glanz. Aber damals gab es unheimlich viele Mannschaften, die mittlerweile sogar in der ersten Liga spielen.
Ja, absolut. Insbesondere ja der FC Augsburg, der mittlerweile ein festes Mitglied in der Bundesliga ist.
Hoffenheim.
Und dann kommen Mannschaften dazu wie Wehen oder Regensburg, die lange Zeit zumindest dann mal Darmstadt 98 natürlich auch in der zweiten Liga zu Hause waren. Und was ich, Steffen, besonders toll finde, man hat damals auch viele große Namen gehabt in dieser Liga.
Ja, also Ralf Rangnick saß auf der Tribüne, hat sich Helmes angeschaut.
Dann war Hansi Flick Trainer der TSG Hoffenheim. Ja, ich meine, Hansi Flick, was ist das für ein Trainer mittlerweile? Bei den Bayern war der Chefcoach Hermann Gerland. Co-Trainer war Gerd Müller.
Und möglicherweise hat Bastian Schweinsteiger noch das ein oder andere Spiel gemacht. Er war gerade zu den Profis hochgezogen worden.
Bastian Schweinsteiger war dabei. Philipp Lahm spielte bei Stuttgart Amateure. Ein gewisser
Mario Gomez
war am Start. Und ich fand das so lustig. Das ist dann so diese Verbindung der Fußballwelt. Ich war vor einigen Monaten im Doppelpass zu Gast. Und da saß dann Patrick Helmes, Mario Basler und wir sprachen über den Bundestrainer Hansi Flick. So, und alle waren in dieser Saison 2004, 2005 in dieser Liga unterwegs. Helmes haben wir darüber gesprochen, Basler als Regensburg-Trainer, Flick war in Hoffenheim und ich als Radio-Siegen-Reporter. Also die Fußballwelt ist eben manchmal auch wahnsinnig klein.
Und wo du Mario Basler erwähnst, dem haben wir ja quasi den Aufstieg zu verdanken. Er hat uns noch einen Gruß eingesprochen, ist ein bisschen vom Winde verweht, aber wir hören ihn uns mal an.
Ja, liebe Siegner, ich habe euch ja damals zum Aufstieg verholfen mit meinen Regensburgern in Augsburg. War sehr kurios, wir kriegen 1-0 Rückstand mit einer roten Karte gleichzeitig. Der Freistoß ging dann rein, 1-0 hinten. Dann habe ich volles Risiko gespielt, habe dann alles an Stürmer eingewechselt, was ich hatte. Wir haben das Spiel gedreht mit dem 1-1, 2-1 für uns, für Regensburg. Damit habe ich euch ja verholfen zum Aufstieg. Und ja, das sind jetzt 20 Jahre, ist es jetzt her. Und für eure 20-Jahr-Feier wünsche ich euch natürlich alles Liebe, alles Gute. Und ich hoffe, es geht bald wieder aufwärts. Lieben Gruß, euer Mario.
Traum. Sensationell.
Einfach nur geil.
Und jetzt kann ich für nichts mehr garantieren.
20 Jahre danach. Der Aufstieg der Sportfreunde Siegen in die zweite Fußball-Bundesliga.
Das war eine richtig geile Zeit.
Supergeile Zeit.
Vor Block 2, der Aufstiegssaison bis zum letzten Spieltag, so habe ich diesen Block mal genannt, erinnern wir uns kurz nochmal an die vielen Kollegen, die damals im Einsatz waren, ohne die wir ja hier quasi halbnackt ständen, ohne Interviewtöne, ohne Fotos, die ihr euch übrigens auch auf radiosiegen.de anschauen könnt. Die Fotos sind aus dem Archiv der Siegener Zeitung, jedenfalls die meisten. Und das Radio-Siegen-Team, das war ja damals rund um die Sportfreunde Siegen, war ja nicht gerade klein.
Nein, wir waren eine junge, hochmotivierte Truppe, ähnlich wie die Sportfreunde Siegen. Und es machte natürlich dann auch Spaß, gerade bei diesen Konferenzen quasi durchs Bundesgebiet zu fahren. Radio hatte noch eine ganz andere Bedeutung. Es gab noch nichts mit Internet-Ticker und ich guck mal, wie es steht. Sondern die Menschen hingen am Wochenende vor ihren Radiogeräten.
Ich glaube nicht, dass der FC Nötting hier noch irgendetwas machen kann, damit weiter nach Stuttgart.
Wir wären froh, wenn hier überhaupt mal ein Tor fällt, vor allen Dingen aber für die Stuttgarter Kickers. Nach wie vor deshalb hier 0-0, deshalb weiter zu Stefan Fuckert nach Offenbach.
Immer noch 2-0 und deswegen zurück zu Christian Pflug.
Da ist ein Tor gefallen, Timo Lahn. Die Sportfreunde Siegen, Fans sind erlöst. Patrick Helmes, wunderbar gemacht.
So, hoffentlich vergessen wir jetzt keinen. Wen haben wir gehört? Daniel Schäfer, Stefan Müller, Stefan Fuckert, Christian Pflug. Burkhard Hupe war damals schon nicht mehr hier?
Burkhard Hupe war damals schon nicht mehr da. Ich war quasi sein Nachfolger und Burkhard Hupe hat quasi diese ganze Sportfreunde-Berichterstattung ans Laufen gebracht.
Klaus Derfurt dürfen wir nicht vergessen, Stadionsprecher eigentlich der Sportfreunde Siegen, aber er ist wohl auch mal eingesprungen.
War ein total ungewohntes Gefühl, ist ja klar. Auch im Stadion hat man ja diesen Monolog. Man spricht nur, aber hier muss man sich ja konzentrieren auf das Spiel und dann das in Worte fassen und wiedergeben. Ist gar nicht so einfach.
Da war irgendeiner zu spät gekommen?
Ja, wir standen im Stau. Ich bin bei den meisten Auswärtsfahrten mit der wunderbaren Kollegin Heike Böcking unterwegs gewesen. Und wir waren schon ein bisschen spät dran, jetzt kann man es ja sagen. Damals waren natürlich alle anderen schuld, nur nicht wir. Und wir hatten uns ein bisschen verquatscht und ich hatte mich, glaube ich, auch noch verfahren. Navigationssysteme gab es ja auch kaum. Ja, und dann hingen wir im Stau, aber viele Sportfreunde Siegen-Fans waren schon da und vor allem auch Klaus Derfurt. Und dann habe ich dann Klaus angerufen und gesagt, Klaus, das war beim Auswärtsspiel in Feucht, du musst jetzt ran. Und ich glaube, Klaus fand es irgendwie auch ganz cool.
Ein dickes Dankeschön und Grüße an alle. Es gibt eine Parallele zwischen der Saison 2004-2005 und der gerade abgelaufenen Saison 2024-25. Und das ist, du hast es vorhin schon mal angedeutet, der Zuspruch der Fans. Wobei es damals mit Zahlen losging, die wir heute am Schluss hatten. Aber es wurden heute wie damals sehr schnell mehr.
So langsam ist es so, dass die Letzten aus den Löchern wieder rauskommen. Es spricht sich da auch unter der Erde wieder herum, dass die Sportfreunde gewinnen können. Und das ist gut so. Die sollen alle ins Stadion kommen.
Und das macht ja beim Reportieren auch wesentlich mehr Spaß, wenn die Bude voll ist, oder?
Ja, absolut. Und wir haben ja diesen Reporterplatz gehabt, wo man dann immer auf die Gegengerade im Leimbach-Stadion gucken konnte. Und wir haben dann immer geschätzt, wie viel sind es denn? Und es waren sehr, sehr oft verdammt viele Zuschauer. Und vor allem waren die Sportfreunde-Fans auch sehr reisefreudig. Es waren ja immer sehr weite Auswärtsfahrten. Es ging ja runter in den Süden, oft nach Regensburg, nach Burghausen. Und es waren wirklich Hunderte unterwegs, die man dann ja auch schon meistens einen Tag vor dem Spiel oder danach dann irgendwo getroffen hat.
Und beim entscheidenden Spiel meinte Adnan Masic 5.000 in Darmstadt. Die Zahl habe ich nicht mehr ganz so im Kopf, aber es waren sehr viele.
Es waren eher 2.500. Ja, 5.000 waren es dann später im Leimbach-Stadion. Aber es waren einfach unheimlich viele Fans unterwegs und haben die Sportfreunde unterstützt.
Adnan Masic hat dann noch ein sehr schönes Bild gehabt, wie ich finde.
Man hat so Gefühl gehabt, bis auf Konzert, dass alles ausverkauft ist.
Ausverkauftes Konzert. Und Rolf Steinemann, damals Vorsitzender, sollten wir auch nicht vergessen, wusste das auch durchaus zu würdigen.
Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Zuschauern und Fans. Die haben heute damit beigetragen, dass wir da noch das Ding umgebogen haben.
Wie wichtig waren die Fans? Haben die ein paar Punkte noch gebracht?
Die Fans waren extrem wichtig. Und Ausgangspunkt war 1998, als man ein Relegationsspiel hatte gegen TB Berlin, als wir mit so einem Sonderzug Tausende wirklich Richtung Berlin aufgebrochen sind. Und seitdem gab es so ein Sportfreundegefühl. Und viele waren dann eben immer bei den Auswärtsspielen dabei und insbesondere auch im Leimbach-Stadion. Aber wo Fans sind, ist sehr oft auch Druck da. Die Sportfreunde sind ein Traditionsverein. Das war damals wie heute Schalke oder Köln. Wenn es nicht läuft, wird auch sehr schnell gepfiffen. Und deswegen war schon immer auch Druck auf dem Kessel. Und aktuell beispielsweise hat die Sportfreunde Siegenmannschaft ja eine bessere Auswärtsbilanz als Heimbilanz. Also das kann auch ins Negative umspringen, insofern, dass man wirklich sehr, sehr viel Druck versprüht. Aber in dieser Aufstiegssaison war es eher beflügelnd.
War eher Rückenwind, und das hat auch Patrick Helmes uns so erzählt, wie er das wahrgenommen hat, wenn das Stadion immer voller wurde.
Ich weiß heute noch, wie die Jungs dann sich so vorm Spiel unten in diesen, ja, ganz kurzen Katakomben, will ich es mal ausdrücken, hinter der Lagerhalle von den Platzwarten sich gedehnt haben, habe ich immer vorne so an der Trasse gesessen, wo man sich die Schuhe putzt, und habe einfach nur gehofft, dass mehr Zuschauer kommen. Das sind einfach so Momente, die vergisst du nie, wie ich dann einfach so, ja, so ins Tiefe geschaut habe und gehofft habe, dass die Gegend gerade immer voller wird und voller wird. Und dann wusste ich immer, okay, wir sind auf einem guten Weg. Und ja, für das ganz große Ding war der Kessel dann voll und demnach weiterhin Gänsehaut.
Ausgangslage vor der Aufstiegssaison, wir unterstreichen das nochmal, 2 sportliche Abstiege in Folge. Die Sportfreunde waren eigentlich gut beraten, kleine Brötchen zu backen.
Ja, und das haben sie ja auch zu Beginn der Saison. Und niemand hatte so richtig damit gerechnet, dass sie oben mitspielen konnten. Aber trotzdem, im Hintergrund oder im Hinterkopf war immer, es ist eigentlich schon Geld da. Und vor allem haben die Sportfreunde Ende der 90er Jahre ja wirklich schon mehrfach ans Tor der zweiten Liga geklopft. Und man hatte diese 2-3 Jahre davor irgendwie den Eindruck, es passt in der Mannschaft nicht. Vielleicht waren die Trainer auch die falschen. Und ja, und dann wurde innerhalb einer Saison, innerhalb von wenigen Wochen in der Hinrunde, der Schalter plötzlich komplett umgelegt.
Das erste Spiel wurde verloren. Dann gab es 12 Spiele ohne Niederlage. Und trotzdem haben die Spieler den Ball flach gehalten. Ob sie es nun gut eingestellt vom Trainer mussten oder ob sie es wirklich geglaubt haben. Björn Weikel ist ein gutes Beispiel.
Ja, nee, wir bleiben, wie gesagt, auf dem Teppich. Erstmal die 40 Punkte erreichen und dann mal weitersehen.
Und es gab dann auch direkt eine Durststrecke noch vor dem Winter. 3 Niederlagen, glaube ich, in Folge.
Ja, und da ist man einfach dann auch komplett entspannt und relaxed geblieben. Und auch da war der Trainer Ralf Lohse entscheidend, weil er einfach cool geblieben ist. Und witzigerweise in dieser Durststrecke gesagt hat, unser Ziel ist der Aufstieg. Und das war eigentlich sehr, sehr interessant. Aber hat, glaube ich, dann auch noch mal den entscheidenden Impuls dann für die Rückrunde gegeben.
Die Fans waren nicht ganz so unaufgeregt, wobei ich gar nicht weiß, ob wir hier einen Fan erwischt haben.
Ja, sie waren doch mal ziemlich vorne, nicht? Dass sie auf einmal so zurückfallen. Macht es vielleicht das Wetter oder was?
Das Wetter war dann eher im Winter ein Thema. Auch das haben wir vorhin schon mal angeschnitten, dass die Sportfreunde weit, weit weg trainieren mussten. Und an Spielen war auch nicht zu denken. Und damals war es dann aber gute Tradition, ins Wintertrainingslager zu fliegen nach Mallorca. Und du warst auch dabei. Es gibt schlechte Schlechteres.
Ja, es gibt in der Tat Schlechteres. Als Lokalreporter verlässt man ja üblicherweise die Radio-Siegen-Grenzen nicht, aber im Winter ging es immer nach Cala Major. Und das war natürlich für uns Reporter ein Highlight, zumal wir auch gar nicht so viel zu tun hatten. Wir mussten einmal zur Trainingseinheit und konnten uns ansonsten dem schönen Wetter erfreuen.
Und Trainer Ralf Lohse hat dann nochmal bekräftigt, neues Saisonziel, wir stehen gerade auf dem Aufstiegsplatz, wir wollen ganz nach oben.
Wir stehen auf dem zweiten Platz, das ist ein Aufstiegsplatz und deswegen streben wir natürlich den Aufstieg an.
Ich erinnere mich, wir haben ja damals oft miteinander telefoniert, wenn du auf Mallorca warst, an zwei Berichte. Einmal ging es ums Wäschewaschen.
Ja, Reinhold Bold.
Genau, und auch nochmal mit ihm übers Bälle holen aus großer Gefahr.
Beim Torschuss haben wir den Ball über die Fangnetze geschossen, ging auf ein Nachbargrundstück, hier noch so eine kleine Finger. Da wollte ich da eigentlich rein, wollte den Ball wieder rausholen, da war es ein ziemlich großer Hund. Dann habe ich unseren Masseur herbeigerufen, da der den Hund ablenkt. Ich bin hinten rum ums Grundstück, über so eine Wiese auf das Grundstück dann drauf, habe den Ball geholt, wollte wieder runter. Dann kam vom Nachbargrundstück ein Anwohner und hatte halt hier irgendwie so ein Schrotgewehr in der Hand, weil er dachte, ich wollte da in die Bude einsteigen. Also, und dann habe ich mit Händen und Füßen versucht, mit Deutsch, Englisch, mit allem drum dran, dem irgendwie klar zu machen, dass ich halt nur den Ball holen wollte. Ja, und dann ging es nachher wieder. Wa? Und dann habe ich dieses Jahr den Trainer gebeten, ob wir den oberen Trainingsplatz nehmen.
Schöne Geschichte.
Absolut. Und auch natürlich einer der wichtigen Elemente rund um diese Mannschaft, Reinhold Bold, der Zeugwart, der immer für alle da war.
Zurück in Siegen war dann der Winter auch irgendwann tatsächlich vorbei und die Erfolgsserie der Sportfreunde Siegen ging weiter mit kleinen Rückschlägen, die wir mal überspringen, aber auch mit Momenten, die gerade das Leimbach-Stadion zum Beben brachten, wie beim Last-Minute-Sieg gegen Bayern München 2.
Tor für die Sportfreunde! 88. Minute! Schmidt macht das 2:1!
Ja, Ralf Schmidt, sind das so die schönsten Stunden eines Fußballers?
Ja, mit Sicherheit, wenn man reinkommt, macht kurz vor Schluss das entscheidende Tor. Es ist immer ein sensationell gutes Gefühl.
Es war nicht immer nur Patrick Helmes, der getroffen hat.
Nee, es gab drei Stürmer, die in der Regel vorne aufgelaufen sind. Das war zum einen natürlich Patrick Helmes, dann Till Bettenstedt und eben Andreas Nauroth. Und Ralf Schmidt war ein super Stürmer, der im Winter vom FC Nöttingen kam, weil er jede Menge Tore geschossen hatte, funktioniert in Siegen aber überhaupt nicht. Aber für diesen einen Moment, das war der drittletzte Spieltag, ja, war er einfach der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort und deshalb auch ein kleiner Aufstiegsheld.
Man hat gehört, das Stadion, das explodierte und Trainer Ralf Lohse völlig gelassen und das hat sich irgendwie auf das Team übertragen.
Unser Team gespickt aus erfahrenen und jungen Spielern, hat dann über die ganze Strecke eigentlich stabil gewirkt und dann auch in der heißen Phase des letzten Spieltages die Nerven bewahrt.
Ja, wobei zu diesem entscheidenden letzten Spiel kam es ja nur, weil die Sportfreunde am vorletzten Spieltag auf Tabellenplatz 2 liegend einen Matchball vergeben haben.
Ja, und das war ein ganz trauriger Nachmittag im Leimbach-Stadion. Ich weiß, dass es vorher eine riesige Euphorie gab. Wir hatten als Radio Siegen Redaktion unser Marketing davon überzeugt, wir müssen den Menschen im Leimbach-Stadion Radiogeräte mitgeben, damit die hören können, wie die Sportfreunde möglicherweise schon aufsteigen können, weil je nachdem, wie dieser vorletzte Spieltag ausgegangen wäre, wäre das denkbar gewesen. Und dann haben wir Radio Siegen Radios verteilt und die Fans waren alle im Leimbach-Stadion. Und es ging aber gar nicht um die anderen, weil die gewannen alle hoch. Und die Sportfreunde führten lange Zeit zu Hause gegen Mainz 05 und dann passierte Folgendes.
Es ist mucksmäuschenstill im Siegener Leimbach-Stadion. Diese letzte Chance der Mainzer müssen die Sportfreunde Siegen noch irgendwie überstehen. 16 Meter, die Torentfernung, der Freistoß, ausgeführt und Tor! Tor für Mainz 05!
Die Sportfreunde rutschten ab auf Platz 3 und hatten es am letzten Spieltag nicht mehr in der eigenen Hand.
Und das war so ein frustrierender Samstag im Leimbach-Stadion und die ganze Woche fiel allen so schwer, weil Siegen stand gefühlt die ganze Saison auf Platz 1 oder 2 und war dann am vorletzten Spieltag wirklich rausgerutscht aus diesen Aufstiegsrängen und deswegen ist man dann auch wirklich ja sehr ernüchternd nach Darmstadt zum letzten Spiel gereist.
Das Fußballmärchen wurde aber noch wahr.
Das ist Traum. Sensationell.
Einfach nur geil.
Und jetzt kann ich für nichts mehr garantieren.
20 Jahre danach. Der Aufstieg der Sportfreunde Siegen in die zweite Fußball-Bundesliga.
Das war eine richtig geile Zeit.
Supergeile Zeit.
Ein großer, schöner Block rund um den 4. Juni 2005 wartet jetzt auf uns. Wir sind damals zusammen nach Darmstadt gefahren mit unserer Redaktionsassistentin Heike Böcking, mit der du ja sehr oft gefahren bist und die dich kulinarisch oft versorgt hat auf der Fahrt.
Käsewürfel und kleine Mettwürstchen, da kann ich mich immer noch dran erinnern. Und Heike, wir waren ja oft sehr viele Reporter und Journalisten, hat dann gleich die ganze Kompanie versorgt und war nicht nur kulinarisch für uns wichtig, sondern natürlich als Sportfreunde Fanin und als gute Seele, hat sie immer für hervorragende Laune gesorgt, denn es waren ja zum Teil weiter Auswärtsfahrten, ja. Steffen. Und ich kann mich noch erinnern, ich musste unseren Chefredakteur davon überzeugen, dass wir dich als Field-Reporter, diesen Begriff gab es damals noch gar nicht, ja, mitnehmen nach Darmstadt, weil ich habe gesagt, also wenn die wirklich aufsteigen, ich sitze da oben auf der Tribüne, dann wird unten nicht weg. So ein Chaos sein, ich komme doch, wie soll ich denn da ein Interview führen? Mhm. Und dann hast du gesagt, na komm, ich habe nichts vor, ich bin dabei, weil du warst ja damals auch schon immer großer Fußballfan und kanntest dich bei den Sportfreunden aus und hast einmal in deinem Leben den Job des Field-Reporters gehabt und einen besseren Tag dafür konnte es ja nicht geben.
Genau, vielleicht lag es ja auch ein bisschen an mir. Vielleicht habe ich ja Glück gebracht. Kurz zur Ausgangslage. Die Sportfreunde mussten gewinnen und im gleichzeitig stattfindenden Spiel in Augsburg gegen Regensburg durfte Augsburg nicht gewinnen.
Richtig, war, und es gab auch noch die Möglichkeit, Offenbach einzuholen. Die waren Erster, die führten aber dann ganz schnell. Mhm. Dieses Thema war durch. Und es hätte theoretisch auch die Möglichkeit noch gegeben, dass von hinten noch wen drückt und gegebenenfalls dann an allen vorbeizieht. Aber es kristallisierte sich relativ schnell heraus, entweder Augsburg oder die Sportfreunde.
Das war auch mit ein Grund, warum ich dann nach Darmstadt bin, weil wir, glaube ich, auf 4 Plätzen gleichzeitig Richtig. Reporter hatten. Und ich war dann noch, musste dann aus der Reserve noch kommen, von der Reservebank. Es gab eine Konferenzschalte, Reporter in Augsburg, da konzentrieren wir uns drauf, war Stefan Müller. Liebe Grüße, wenn er uns hört. Die entscheidende Schlussphase gibt es ungekürzt, auch hier in der Nachbarschaft auf radiosiegen.de. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, genauso wie in die anderen Interviews in voller Länge. Im Studio war damals Chefredakteur Christian Pflug und du konntest recht früh einen Erfolg nach Siegen durchgeben, wo gefühlt die halbe Stadt wirklich an diesem Tag am Radio hing. Eigentlich alle, die nicht mit in Darmstadt waren.
Tor in Darmstadt, wir gehen raus.
1-0 für die Sportfreunde und jetzt um 15.12 Uhr wären wir zweite Fußball-Bundesliga.
Und eine halbe Stunde ging auch eigentlich alles weitgehend gut.
Die Sportfreunde scheinen ihre Aufgabe erledigt zu haben. Und jetzt interessiert fast alle nur noch, was in Augsburg passiert. Meine Kollegin Heike Böcking hat den offiziellen Auftrag erhalten, sobald wir hier oben irgendwas Neues erfahren, runterzugehen zu den Sportfreunden. Am besten alle 10 Minuten, um zu fragen, was denn los ist. Heike, du warst gerade unten. Wie ist die Stimmung denn unten auf der Trainerbank?
Es ist natürlich ein großes Hoffen, aber eben auch ein leichtes Bangen, weil jeder sagt, oh, das ist die schlimmste halbe Stunde, die noch vor uns liegt.
Auch das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Du hast es ja schon angesprochen. Wie kompliziert das damals war, auf dem Laufenden zu bleiben?
Ja, absolut. Denn Radio Siegen konnte man logischerweise in Darmstadt nicht empfangen, weil es kein Internet gab. Ansonsten gab es jetzt keinen hessischen Sender, der dieses Finale live übertragen hatte. Und so war es dann tatsächlich, war ich der Erste in Darmstadt, der dann hören konnte, was in Augsburg passierte. Also es war etwas komplizierter als heute.
Und du bist dann wahrscheinlich unendlich oft von den Leuten direkt neben dir angesprochen. Worden.
Ja, total. Und ich musste ja reden und konnte dann nur mit den Händen gestikulieren, wie denn die anderen Zwischenstände sind. Also es war tatsächlich kommunikativ sehr anspruchsvoll an diesem Tag.
Und wir hören mal rein, wie sich dann Augsburg auf einmal gemeldet hat. Stefan Müller.
Mein Gott, ist das dann ein Fußballer drin? 1-0 Augsburg. Was hätten wir geahnt? Jetzt muss hier unbedingt ein Tor für Regensburg her. Und dann ist auch das 2-0 aus Darmstadt nur noch Makulatur. Wir gehen jetzt mal gerade ab im Jubel nach Darmstadt. Ja, schlechte Nachrichten natürlich für die Sportfreunde Siegen. Das heißt, im Moment wären sie nicht in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir müssen jetzt Regensburg die Daumen drücken. Hier passiert nicht mehr allzu viel.
Was ja auch nicht stimmte, dass in Darmstadt nichts mehr passierte, weil da kam Darmstadt nochmal ran.
Ja, die Sportfreunde führten zu diesem Zeitpunkt 3-1. Dann kamen sie tatsächlich ran. Es stand nur noch 2-3. Darmstadt damals in der Tabelle 5. oder 6. Der hat noch eine gute Saison gespielt. Bruno Labbadia war Trainer. Also durchaus ein schwieriger Gegner am Böllenfalltor. Auch viele Darmstädter Fans.
Ohne Druck.
Ohne Druck. Und dann führte Siegen nur noch 3-2. Und Darmstadt wurde immer besser, immer besser. Und das hing wirklich am seidenen Faden.
Und trotzdem hat man natürlich immer auch mindestens mit einem Ohr gehört, was im 250 Kilometer entfernten Augsburg passierte. Und das, was alle hofften, geschah dann ja auch.
Der Ball ist 3-1. Der Ball ist so Darmstadt. Die Sportfreunde Fans jubeln. Und jetzt muss die Mannschaft unten natürlich sich konzentrieren und muss irgendwie diese 3:2 Führung halten. Meine Güte, das wird schwer, denn Darmstadt ist stärker geworden.
Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Es waren 8 Minuten wie im Krimi.
Es waren 8 Minuten wie im Krimi. Und nachdem so eine komplette Lethargie ja auf diesem letzten Spieltag lag, spätestens nach diesem 1:1, waren plötzlich alle hellwach und voller Aufstiegs-Euphorie und Hoffnung, aber immer noch mit der Angst, dass es dir irgendeiner wegnehmen kann.
Aber dann fiel noch ein Tor.
Ganz kurz. Gemacht hat, aber es steht auf jeden Fall 2:1 für Jan Regensburg und das in der 2. Minute der Nachspielzeit. Timo Latsch, bitte rettet jetzt das 3:2 über die Zeit.
Dann ist Schluss, die Sportfreunde sind in der 2. Fußball-Bundesliga.
Eigentlich noch nicht ganz, weil...
Nee, ich war ein bisschen euphorisch, denn theoretisch hätte Augsburg, es war noch so 45 Sekunden zu spielen, noch 2 Tore schießen können, aber es gab die Last-Minute-Bayer-Leverkusen-Gene noch nicht und Gott sei Dank ist dann alles so geblieben.
Und wie schwer war das für dich, dann wirklich sitzen zu bleiben und nicht, ich hatte den Vorzug, runter auf den Rasen zu rennen?
Ach, das war schon okay, weil ich hatte natürlich einen super Platz und konnte mir das dann aus bester Perspektive angucken und ich war natürlich auch, also Totschlag, keine Ahnung wo, war komplett euphorisiert und voller Vorfreude auf das, was noch kommt.
Also während ich vorher nicht so viel zu tun hatte, begann dann mein Job an diesem Tag so richtig, Interviews führen und eines ist auch erhalten geblieben.
Hier ist Manfred Utsch, der Mann, der immer, ich möchte fast sagen, als Spinner galt, weil er sagte, mein Traum ist die 2. Liga, jetzt ist der Traum wirklich geil.
Ich glaube nicht, dass man das als Spinnerei angesehen hat. Ich glaube, die Leute haben immer auch gewusst und geglaubt, wenn ich mir etwas vornehme, dann wird das auch, wenn es auch lange dauert, umgesetzt. Und das hat 15 Jahre gedauert, bis das jetzt umgesetzt werden könnte. Ja. Und vielleicht können wir jetzt das machen, was meine Frau gesagt hat. Wenn du oben bist, dann kannst du aufhören. Aber wenn man unten ist, dann muss man weitermachen.
Bin ich endlich mal oben. Das können Sie nicht wirklich meinen. Oder Sie hören nicht auf.
Das ist unser lieber Herr Utsch. Und der bleibt uns auch erhalten.
Aber zunächst muss ich mal ein bisschen träumen. Ich weiß noch gar nicht, was passiert ist.
Also Hitchcock hätte das nicht spannender machen können. 5 Minuten vor Schluss war alles aus.
Nein. Nee, unglaublich. Unglaublich. Unglaublich.
Diese Fans?
Super. Ja, in Siegen ist eine ganze Menge super. Eine ganze Menge. Aber leider nicht alles. Aber wir werden noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht bringen wir noch ein bisschen mehr.
Alles Gute.
Das konntest du in dem Moment natürlich auch nicht hören, weil ich ja mit einem Aufnahmegerät runter bin und wir keine Live-Schalter hatten.
Nein, und wir haben diese Interviews dann irgendwie eingespielt. Ich glaube, die Zeit der Kassetten war zwar vorbei, aber es war natürlich technisch eine andere Zeit. Und dieses Interview, Steffen, da steckt ja alles drin in dieser einen Minute. Also Manfred Utsch, der seinen Lebenstraum verwirklicht und jetzt endlich aufsteigt, aber auch ein wenig hadert, von aufhören spricht, dann dieser Fan, der sich einfach sagt, Utsch, die können doch jetzt nicht aufhören. Also das war ja... Also reife Reporterleistung.
Vielen Dank. Es war da auch, muss ich im Nachhinein sagen, eine reife Leistung, zu dir immer wieder hochzulaufen. Aber der Puls, die ganze Euphorie hat mich anscheinend die Treppe hochgetragen.
Mein Kollege Steffen Ziegler war eben unten bei den Spielern, kommt jetzt gerade rein. Wir spielen gleich die aktuellen Interviews ein. Steffen, war klasse unten wahrscheinlich, ne?
Es ist unglaublich. Die Fans fordern 2 Dinge. Erstens, die Glocken sollen den Siegen läuten. Und zweitens, alle Ampeln auf grün Richtung Leimau-Stadion.
Christian, kriegt ihr das durchgesetzt? Erstens, alle Ampeln auf grün und zweitens, dass die Glocken läuten. Kannst du da was machen?
Über den Sender ist es schon gelaufen. Wollen wir mal gucken, was ich da einrichten lässt.
Und das hat tatsächlich geklappt, ne? Die Glocken in Siegen haben geläutet.
Ja, also sensationell, wirklich.
Ich kann heute sagen, es war nur ein Fan, der das gefordert hat, aber ich fand das so schön und bin heute auch ein bisschen stolz darauf, dass ich es geschafft habe, dass in Siegen dann die Glocken geläutet haben. Aber das zeigt vielleicht auch, welche Bedeutung das damals für die Stadt hatte?
Es hat eine Riesenbedeutung für die Stadt gehabt. Und egal, mit wem du auch heutzutage noch sprichst, du wirst, wenn du irgendwo in Deutschland unterwegs bist, wenn du im Ausland Urlaub machst, ganz oft auf die Sportfreunde Siegen angesprochen. Einfach, weil sie damals dieses eine Zweitliga-Jahr hatten, weil sie natürlich auch tolle DFB-Pokalspiele absolvieren konnten. Und Siegen hat jetzt nicht so diese Riesenbedeutung deutschlandweit. Aber die Sportfreunde kennt fast jeder. Und das hing unter anderem natürlich dann eben auch mit dem Aufstieg der Sportfreunde Siegen zusammen.
In der Halbzeit ist Schluss. Die Sportfreunde sind in der 2. Fußball-Bundesliga.
Das ist Traum.
Sensationell.
Einfach nur geil.
Und jetzt kann ich für nichts mehr garantieren.
20 Jahre danach. Der Aufstieg der Sportfreunde Siegen in die zweite Fußball-Bundesliga.
Das war eine richtig geile Zeit.
Supergeile Zeit.
Am späten Nachmittag des 4. Juni ging es dann aus Darmstadt zurück nach Siegen, direkt ins Leimbach-Stadion, wobei ich mich heute noch ärgere, dass wir beim Tanken in Darmstadt, ich glaube es war nach dem Spiel, von der Laterne direkt daneben dieses Plakat nicht mitgenommen haben, blau-weiß, ich erinnere mich noch dran, wo eben dieses Spiel beworben wurde. Es würde heute gerahmt irgendwo hängen.
Absolut. Immerhin, ich habe die Mannschaftsaufstellung von damals noch gefunden. Sieht ein bisschen fleckig aus, aber das sind natürlich dann tolle Erinnerungsstücke. Und zumindest haben wir ja ein paar sehr schöne Stimmen, die wir heute gehört haben und ein paar klasse Bilder im Kopf.
Wir sind damals nicht zum Leimbach-Stadion gefahren, sondern ins Leimbach-Stadion. Wir haben, glaube ich, noch nicht mal um Erlaubnis gefragt. An diesem Abend ging alles.
An diesem Abend ging alles. Es waren irgendwie alle Schleusen auf und es kamen auch alle ins Leimbach-Stadion. Und es gab ja noch eine besondere Geschichte. Es gab ein Udo-Jürgens-Konzert an diesem Abend auf dem Schlossplatz des Unteren Schlosses. Und das hatte den großen Vorteil, dass da eine Bühne stand. Mhm. Und dann hat die Stadt Siegen hervorragend reagiert und hat gesagt, wir lassen die Bühne stehen, damit wir am Sonntag dann auch so richtig feiern können.
Und das wurde gemacht. Adnan Masic, der Torwart, erinnert sich noch.
Oh, das war geil. Die ganze Stadt war oben in Oberstadt. Ich glaube, das war kein Platz mehr.
Und du warst natürlich auch im Einsatz.
Und noch einmal herzlich willkommen auf dem Schlossplatz. Unter dem Schloss ist die Sportfreunde Siegen.
Also, ich wusste gar nicht, dass so viele Menschen in Siegen leben.
Das ist wirklich Wahnsinn. Das hier sprengt natürlich alles bisher Dagewesene.
Vor allen Dingen Radio Siegen. Radio Siegen, ein unheimliches Dankeschön.
Das hier ist mit Worten dazu beschreiben.
Genial, einfach geil.
Einfach nur geil, dass sie aufgestiegen sind.
Gefühlt war ganz Siegen an diesem Tag auf dem Schlossplatz.
Gefühlt war ganz Siegen an diesem Tag auf dem Schlossplatz. Und ich kann mich noch an dem Samstagabend erinnern, als der damalige Bürgermeister Ulf Stölze bei mir anrief und sagte, du, wir planen da irgendeine Aufstiegsfeier. Kannst du die moderieren? Ich sage, ich komme da hin. Ich muss aber nichts moderieren. Es reicht, wenn die Spieler einfach dann da sind. Und genau so war es dann. Die kamen mit ihren Cabrios dann Richtung Schlossplatz gefahren und man konnte feststellen, dass sie nicht nur gute Fußballer sind, sondern auch auf der Bühne durchaus
Feierbiester,
würde Louis von Rahl sagen, genau.
Genau, und neben dir war Klaus Derfurth auch auf der Bühne.
Im Tor, Nummer 1, die Aufstiegskatze, Arno! Mit der Ohren, der Großkämpfer, Torschützenkönig, 21 Tore, Patrick! Unser Kapitän mit der 10, Peter! Danke!
Und wie heißt unser Trainer?
Dass da gerade diese Bühne stand, du hast es erwähnt, war ein Zufall, weil eben am Abend vorher das Udo-Jürgens-Konzert da war. Dass es da kein Sicherheitskonzept gab für diese Aufstiegsparty, das hat damals noch keine große Rolle gespielt. Und das ist so eine Sache, ich habe mich jetzt mit Siegens aktuellem Bürgermeister Steffen Muß unterhalten, der er schon so ein bisschen nachtrauert.
Sie treffen den Nagel auf den Kopf, exakt so ist es. Als damals diese Bühne einfach zur Verfügung gestellt wurde, das ist ja das eine, die stand ja, die war abgenommen. Aber es war ja überhaupt nicht klar, wie viele Menschen kommen auf den Platz. Und es waren mit Sicherheit viel zu viele, da bin ich mir ganz sicher. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mehr zulässig gewesen. Und vielleicht auch noch eine kleine Anekdote dazu. Ulf Stötzel ist tatsächlich dann während des Konzerts von Udo Jürgens ins Leimbach-Stadion gegangen, hat dort kurze Rede gehalten. Da waren ja auch Tausende von Fans dann hingekommen. Und ist dann noch vor Ende des Konzerts wieder zurück zum Schlossplatz und hat das Ende vom Konzert dann wiederum mitbekommen. Also das war für ihn dann auch noch so halbwegs gut ausgegangen. Sowohl seine Frau als auch seine Freunde konnten noch mit Ulf Stötzel den Udo Jürgens so ein bisschen genießen. Aber er war natürlich auch im Stadion, da gehört ein Bürgermeister in so einem Moment natürlich hin.
Und auf dem Schlossplatz war er auch.
Ja, Ulf Stölze war damals überall. Man muss sagen, er war aber genauso wie übrigens Steffen Muß auch wirklich ein Fußballfan und mit ganzem Herzen bei den Sportfreunden dabei.
Wir haben eben schon gehört in der Collage, dass er auf dem Schlossplatz auf der Bühne war und er hat sich auch bei dem Aufstiegstrainer natürlich bedankt.
Der Ralf hat das goldene Krönchen der Stadt Siegen verdient.
Die Mannschaft selbst, du hast es schon angedeutet, ist in Cabrios zum Schlossplatz gekommen und unsere beiden Stefan-Reporter, Stefan Fuckert und Stefan Müller, haben sich ins Getümmel geschmissen. Da müssen wir auch nochmal reinhören.
Ich gehe jetzt mal zu Marco Schack. Marco Schack, ein Gruß an das Siegener Publikum hier.
Siegen ist einfach geil. Es ist überragend, was heute zustande gekommen ist. Es ist Weltklasse, das gibt's nicht. Wir müssen feiern, bis hier alles zusammenbricht. Es ist unglaublich.
Marco, noch eine Frage. Wo hast du deine Stimme gelassen?
Die Stimme, die ist irgendwo zwischen Darmstadt und Siegen ist hier irgendwo geblieben. Es wäre aber scheißegal, weil heute wird gefeiert.
Björn Weichel tanzt und hüpft wie ein Verrückter hinten auf der Hecklade des Cabrios rum. Neben ihm mit einer schwarzen eleganten Sonnenbrille und einem Glas Weißbier der Stürmer Lars Toborg. Vorne im Auto sehe ich, das müsste die Frisur von hinten von Patrick Neumann sein, und glaub, neben ihm sein Kumpel Patrick Dahmer.
Also vier Leute direkt, vier Sportfreunde, Spieler direkt in einem Tross, die dort jetzt hier als zweites Auto durch diese Gasse fahren. Schon fast heroisch steht jetzt da Björn Weichel und hält die Hände in die Höhe, und Stefan Fuckert wieder, der direkt am Wagen.
Ja, der Ehrenpräsident Manfred Utsch. Herr Utsch, wieso tanzen Sie denn nicht oben auf der Hecklade?
Also, da ist kein Platz mehr für mich. Und dafür habe ich zu wenig Bier getrunken.
Dafür haben Sie zu wenig Bier getrunken?
Zu wenig Bier getrunken. Ja. Ich muss ein bisschen mehr trinken. Ja. Da stehe ich auch da oben.
Herr Utsch, ich sehe hier nur ein kleines Problem. Der Herr Weichel gibt hier so viel Gas hinten drauf. Sie werden hier richtig durchgeschüttelt. Was macht der Magen?
Also mein Magen ist unempfindlich. Mein Magen kann sich gerade der Bier vertragen, da kann er das Geschüttel auch verdrehen.
Das ist super.
Es ist eine unfassbare Stimmung damals gewesen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so eine gute Stimmung in Siegen gab.
Nein, und dieser Tag und diese Zeit, identitätsprägend für Siegen. Die Menschen hier sind zu Recht stolz auf ihre Stadt. Und ja, ich glaube, dass diese Zeit der Sportfreunde Siegen, die sehr erfolgreiche Zeit, für das Gemeinschaftsgefühl unfassbar wichtig war.
Egal, dann ist Schluss, die Sportfreunde sind in der zweiten Fußball-Bundesliga.
Das ist Traum, sensationell, einfach nur geil.
Und jetzt kann ich für nichts mehr garantieren.
20 Jahre danach, der Aufstieg der Sportfreunde Siegen in die zweite Fußball-Bundesliga.
Das war eine richtig geile Zeit.
Super geile Zeit.
Zum Abschluss, auch wenn es vielleicht ein bisschen weh tut, schauen wir noch mal kurz auf diese erste und bisher einzige Zweitligasaison der Sportfreunde Siegen und wagen dann auch noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Der Start in diese erste Zweitligasaison im Spätsommer 2005, der ließ ja noch hoffen. Es gab eine Auswärtsniederlage zum Auftakt in Karlsruhe, okay, aber dann schlugen die Sportfreunde am zweiten Spieltag im heimischen Leimbach-Stadion Unterhaching mit 4:0. Das war ja schon mal ein erstes Statement.
Trainer damals Werner Lorand, und der traute seinen Augen kaum. Die Sportfreunde Siegen mit einem super Heimspiel. Ich weiß, Sven Lindjes hat das Tor des Monats damals geschossen, von den Sportschau-Zuschauern gewählt.
Und es lief ja erstmal genauso weiter, denn nach diesem ersten Heimsieg gab es auch den ersten Auswärtssieg, und zwar beim ersten FC Saarbrücken. Du warst Reporter, Timo, und ich weiß noch, dass ich am Montagmorgen hier bei Radio Siegen saß und noch schnell die Collage aus den Tönen gebastelt habe.
1-0 für die Sportfreunde Siegen. 2-0 für die Sportfreunde Siegen beim 1. FC Saarbrücken. Saarbrücken 0, Sportfreunde Siegen 3. Wir müssen zweimal zur Anzeigetafel gucken, sonst glauben wir es kaum.
Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!
Da fehlen mir ein bisschen die Worte, wenn das so ist.
Wir werden noch ein bisschen feiern auf der Rückfahrt. Die nächste Tankstelle wird unsere sein.
Ich kann nicht reden, weil wir sind sehr glücklich.
Nach drei Spielen ist das relativ überraschend, aber wegen dir können wir da oben bleiben.
Als Momentaufnahme ist es wunderschön, mal die anderen Mannschaften von oben zu sehen.
Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!
Das ist nur eine Momentaufnahme, da gucken wir gar nicht auf.
Aber wir haben noch lange weg.
Ja, der Weg war weit, war steinig. Es folgten noch 6 weitere Siege im Saisonverlauf, unter anderem gegen den späteren Meister VfL Bochum, die gezeigt haben, dass man eigentlich hätte mithalten können.
Absolut. Und es gab damals eine fast nicht mehr aufzuhaltende Euphorie Es waren 16.000 oder 18.000 Zuschauer beim Spiel gegen Bochum im Stadion. Ich weiß, es wurden Pläne vorgestellt von Manfred Utsch, eine neue Arena zu bauen.
Irgendwo, wo heute der Autohof Wilnsdorf ist.
Genau. Und irgendwie hat man sich in dieser Zeit dann komplett verloren. Vielleicht auch, weil man zu viel wollte. Und dann ist in der Rückrunde alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte.
Man wurde durchgereicht bis auf den letzten Platz. Und nach einem 2:2 gegen den SC Freiburg, damals unter Volker Finke, war der Abstieg bereits am 31. Spieltag besiegelt.
Just in dieser Sekunde sind die Sportfreunde Siegen auch rechnerisch abgestiegen.
31 Punkte haben sie geholt. Das reicht in manchen Jahren sogar zum Klassenerhalt, in diesem nicht. Was meinst du, woran lag's? Zu viel Unruhe im Verein oder wie du gesagt hast, dass sie sich verloren haben?
Zu viel Unruhe insgesamt im Verein. Auch Manfred Utsch, der damals zum einen Segen war, dass die Sportfreunde aufgestiegen sind, wurde da eher zum Fluch, weil er einerseits unbedingt wollte, dass weitere Unternehmen in diesen Verein kamen, um ihn zu unterstützen, andererseits aber er die Alleinherrschaft behalten wollte. Und in dieser Gesamtgemengelage gab es sehr, sehr viel Ärger. Es gab auch natürlich Fehler der sportlichen Leitung. Ich weiß, es gab sehr oft, dass die Sportfreunde in der Bild-Zeitung auftauchten. Man wollte damals Werner Lorand als Trainer holen, hatte schon zu einer Pressekonferenz eingeladen, aber Werner Lorand wusste davon überhaupt nichts und man wurde fast zum Gespött einer ganzen Fußballnation. Und irgendwie war dieses Ding dann doch eine Nummer zu groß.
Und leider setzte sich das ja dann fort, diese Abwärtsspirale, kann man fast sagen. Es ging über Jahre runter bis in die Oberliga, Insolvenz inklusive. Schnitt, jetzt ging es zum Glück wieder rauf mit den Sportfreunden in dieser Saison, zumindest mal in die Regionalliga. Die Euphorie ist groß. Ich möchte es nicht vergleichen mit der Zeit vor 20 Jahren, aber man spürt es natürlich schon auch, dass das Stadion wieder deutlich voller ist. Aktuell haben wir mit Thorsten Nährbauer auch wieder einen sehr erfolgreichen Trainer an der Seitenlinie. Auch das scheint zu passen.
Und auch wieder einen sehr bodenständigen Trainer, auch jemand, der cool bleibt in diesem Jahr oft sehr, sehr emotionalen Umfeld. Und du hast vollkommen recht, Steffen, man hat wieder den Eindruck, so wie damals, dass was entsteht, dass die Fans wieder stolz sind und dass hier was aufgebaut werden kann. Und ich glaube, man hat auch sehr, sehr gute Vereinsverantwortliche im Moment mit Roland Schöler als ersten Vorsitzenden, mit Matthias Georg, einen tollen Geschäftsführer. Hier entsteht wieder was und das ist klasse.
Ich habe Thorsten Nährbauer vor ein paar Tagen noch vom Mikro gehabt und er gibt sich kämpferisch mit Blick auf die erste Saison dann jetzt wieder in der Regionalliga.
Wir gehen mit dem Ziel in diese Liga, dass wir nicht die kleine Maus vor der Schlange sind, sondern wir wollen Fußball spielen. Es wird eine ganz spannende und tolle Aufgabe mit neuen Projekten.
Einen kompletten Umbruch soll es auch nicht geben, hat er mir erzählt.
Wir versuchen natürlich so viele Spieler wie möglich aus dieser Aufstiegsmannschaft mit hochzunehmen, dass sie auch dieses Erlebnis und diese Reise auch mitgehen können. Aber manchmal passt es nicht und dementsprechend muss man auch natürlich sich umschauen und neue Spieler holen.
Wie hoch könnte es theoretisch gehen? Bis in die dritte, ist das realistisch? In ein paar Jahren?
Genau, das war ein guter Nachtrag, ne, in ein paar Jahren. Man sollte gucken, dass man gesund wächst, dass man wirklich sich prozentual immer wieder weiter steigert. Und ich glaube, wir haben jetzt seit dem Stabin so eine Vision angefangen, dass wir uns tagtäglich entwickeln wollen und tagtäglich verbessern möchten. Und ich glaube, wenn wir das beibehalten, werden auch Ziele, die im Moment vielleicht noch in weiter Ferne sind, auch möglich.
Was traust du den Sportfreunden zu?
Alles. Und gesund wachsen ist natürlich die eine Formulierung. Die andere ist, in der Regionalliga kann man nicht gesund wachsen. Man muss sehen, dass man da rauskommt und möglichst schnell aufsteigt in die dritte Liga. Und genau auch das ist sicherlich das Ziel hinter verschlossenen Türen. Ob das im ersten Jahr gelingt, da habe ich auch so meine Zweifel. Aber die Sportfreunde Siegen wollen hoch und müssen auch hoch. Und ich glaube auch, dass im Moment die Rahmenbedingungen da sind, das tatsächlich schaffen zu können. Und deswegen, glaube ich, brechen jetzt auch wieder bessere sportfreunde Zeiten an.
Und wir dürfen uns gerne weiterhin erinnern an diese Zeit vor 20 Jahren, das haben wir hier gemacht. Mit Patrick Helmes haben wir ja den Rückblick auf diese Aufstiegssaison vor 20 Jahren begonnen und mit ihm wollen wir jetzt auch enden. Er hat uns nämlich erzählt, wie das für ihn ist, wenn er heutzutage, 20 Jahre danach, in Gedanken oder auch mal in echt, die Leimbachstraße hoch zum Stadion fährt.
Das ist eigentlich wie ein Film von damals. Die Zufahrt ist gesperrt, es fahren nur Busse vom Bahnhof an und links und rechts laufen die Massen halt die Leimbachstraße hoch.
Schönes Bild, bleibt hängen. Dein persönliches Bild zum Aufstieg 2005, wenn du nur eins nennen darfst.
Der Blick vom Schlossplatz des unteren Schlosses als die Cabrios quasi eingebogen sind und die Sportfreunde Siegenfahnen die Spiele in Empfang genommen haben.
Ich danke dir für deine Zeit, für deine Erinnerungen, für die Interviews, die du geführt hast. Ich verweise gerne nochmal drauf auf radiosiegen.de. Einfach mal gucken und ein bisschen stöbern in diesem Bereich 20 Jahre Aufstieg. Wir grüßen alle, die bis zu diesem Punkt durchgehalten haben, die wir vielleicht auch vergessen haben. Es war was wirklich Großes, an das wir uns hier gemeinsam erinnern durften.
Vielen Dank, lieber Steffen, hat Spaß gemacht. Es war was Großes und es hat ganz viel Spaß gemacht, sich nochmal daran zurückerinnern zu dürfen.
Wir wissen, glaube ich, auch heute noch, dass das für die Sportfreunde ja das Größte der Vereinsgeschichte war. Und für uns Spieler, auch wenn wir uns heute noch sehen und schreiben, ist es immer noch was Besonderes, Teil davon gewesen zu sein.